willkommen zu CEO in London, der Podcast. In den kommenden Folgen werde ich meine Liebe und Leidenschaft für London, seine Menschen, Orte und Geschichte kurz und nett verpackt mit dir teilen. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, ich bin Sascha Berninger und Gründer von CEOin.London. Auf meiner Website biete ich London-Reisetipps, Neuigkeiten, Reiseplanung und virtuelle London-Stories für ein deutschsprachiges Publikum an. Und nun kommt der vollgepackte Podcast dazu. Seit meinem ersten Besuch in London, der viele, viele Monde her ist, kam ich mit ein paar Freunden nach London und wir besuchten den Tower of London. Und es war nicht der Bloody Tower oder die Folterkammer oder gar die Rüstung, die mich beeindruckt haben. Oh nein, es war das Bling Bling. Es waren die Kronjuwelen. Und das ist das heutige Thema. Die Kronjuwelen befinden sich unter bewaffneter Bewachung im Jewel Tower des Tower of London. Es ist eine so einzigartige Sammlung königlicher Insignien, von denen einige immer noch von der Königin für wichtige und nationale Zeremonien, wie zum Beispiel die Staatseröffnung des Parlaments, getragen werden und andere hingegen nur bei der Krönung eines Monarchen. Der Tower of London gehört definitiv zu einem meiner Lieblingsorte in London. Und auch wenn ich es liebe, mich im Tower aufzuhalten, eine Runde um die Juwelen zu drehen, so fällt es mir schwer, mir vorzustellen, wie es wäre, an einem so historisch fabelhaften Ort wie dem Tower of London mit einer so einzigartigen Sammlung heiliger und zeremonieller Gegenstände zu arbeiten. Einschließlich all dieser super glänzenden Juwelen. Ich glaube, ich würde mich hinreißen lassen, den ein oder anderen hochkarätigen Diamanten mitzunehmen. Gerade die Ausstellungsobjekte mit ihrer jeweiligen Akzentbeleuchtung sind spektakulär, wie ich finde. Am liebsten bin ich ganz früh morgens im Tower, wenn fast niemand da ist und man ganz, ganz lange ihre Unglaublichkeit anschauen kann. Hast du ein bestimmtes Ausstellungsstück, was dir gut gefällt? Ich bin immer hin und her gerissen zwischen der Queen's Mother Concert Crown. Die Dame hatte einfach Klasse. Ich meine, ich kann nicht fassen, dass die Queen Mother's Concert Crown mit 2800 Diamanten besetzt ist. Darunter natürlich auch die berüchtigte Münze oder der Diamant, einer der größten geschliffenen Diamanten der Welt mit 105,6 Karat. Praktisch ist auch, dass er sich auf einer abnehmbaren Platinfassung befindet. Da kommt man auf Gedanken. Die andere ist die Imperial State Crown, weil sie einige der historischsten Dinge enthält. Sie ist einfach erstaunlich. Zu erwähnen an der Stelle ist, dass es erst immer heißt, dass der Löffel das älteste Stück unter den Kronjuwelen wäre. Was aber gar nicht so richtig ist. Technisch gesehen sind der Rubin in der Imperial State Crown und der Saphir die ältesten. Denn der Rubin in der Imperial State Crown wurde Edward dem Schwarzen Prinzen gegeben, nachdem er Pedro von Kastilien im Bürgerkrieg geholfen hatte. Und der Saphir ist als Ebersaphir bekannt, der in dem Ring von Edward dem McKenna getragen wurde. Somit ist es eigentlich nicht so, wie der Tower of London es behauptet, dass der Löffel das älteste Stück in der Sammlung wäre, wenn technisch gesehen er es in Wirklichkeit gar nicht ist. Und Besucher des Tower of London können diese weltberühmten Kronjuwelen sich anschauen. Eine unschätzbare Sammlung, wie ich finde. Bleiben wir aber noch einmal kurz beim Löffel, denn er spielt eine signifikante Rolle unter den Kronjuwelen. Nun, dieser Löffel, oder der Krönungslöffel, den ich auch schon öfters bestaunen durfte, ist sehr schön und ziemlich zart geschmiedet. Er wird für das Öl bei einer Krönung verwendet. Gleich neben der Ampulle in Vogelform einem Adler, der das Öl hält. Der Adler wurde gewählt, weil man im Christentum sagt, dass ein Adler über den Wolken fliegt und er als Bote Gottes gilt, da er so hoch fliegen kann. Daher wird er als religiöse Symbolik verwendet. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum ich so viel über diesen Krönungslöffel aus dem 11. Jahrhundert spreche. Nun, das liegt daran, dass der größte Teil der königlichen Sammlung im Bürgerkrieg zerstört wurde. Die Bürgerkriege, die 1642 begannen, endeten mit der Hinrichtung von Charles I. im Januar 1649. Nach seiner Hinrichtung wurden viele der Kronjuwelen verkauft oder zerstört. Oliver Cromwell, der Lord Protector, ordnete an, dass der Reichsapfel und die Zepter, die für die verabscheuungswürdige Herrschaft der Könige standen, zerschlagen werden sollten, um alle heiligen Symbole der Monarchie zu entfernen. Die Krönungsinsignien wurden daraufhin in den Tower of London gebracht und auf Anordnung des Parlaments zerstört. Sie ordneten an, dass die symbolträchtigen Krönungsinsignien völlig zerbrochen und verunstaltet werden sollten. Die Herren im Juwelenhaus des Towers wehrten sich dagegen. Caro Mildway, ein Bediensteter des Juwelenhauses, war ein Sympathisant der Royalisten und machte die Dinge so schwierig wie möglich, indem er sich sogar weigerte, den Parlamentariern die Schlüssel auszuhändigen. Schließlich allerdings wurde er verhaftet und eingekerkert und die Türen zum Tresorraum des Juwelenhauses wurden aufgebrochen. Danach wurden die Edelsteine aus den Kronen herausgeschlagen und verkauft. Die Goldrahmen wurden in den Tower gebracht, wo sie zu Münzen verarbeitet und mit dem Stempel Commonwealth of England versehen wurden. Und diese Münzen von 1649 wurden nach Cromwells puritanischem Glauben geprägt. Die Aufschrift wurde in Englisch statt in Latein verfasst. Das Porträt des Monarchen wurde aufgegeben, was zu einer sehr heraldischen Münze führte, die das St. Georgskreuz auf beiden Seiten verdeckte. Was macht man auch sonst, wenn man den Kopf eines Monarchen nicht auf einer Münze haben will? Alle Edelsteine wurden, wie bereits erwähnt, entfernt und verkauft. Und so ging die Münze im Grunde einfach verloren. Und deshalb ist dieser Löffel so wichtig. Er ist eines der Originalstücke. Und es brauchte natürlich ein großes Vermögen und eine Menge Hingabe, um die Kronjuwelen, die man heute bestaunen kann, wiederherzustellen. So kosteten zwei neue Zepter und ein Reichsapfel 12.185 Pfund, um für die Krönung von Charles II. Im Jahr 1661 neu angefertigt zu werden. Und damit erfolgte die Wiederherstellung der Monarchie, als Cromwell nicht mehr da war. 1666 ist Charles II. Zurück. Die Monarchie ist wiederhergestellt. Charles II. Musste so ziemlich die gesamten Kronjuwelen von Grund auf restaurieren und vieles zurückkaufen, was er finden konnte, von dem, was ursprünglich veräußert wurde, um so wieder alles herzustellen. Und hier kommt nun der Löffel ins Spiel, weil er quasi die Seele von den wenigen Gegenständen ist, die nicht zerstört wurden. Ein Bediensteter des königlichen Schlafgemachs behielt nämlich diesen besagten Löffel und verkaufte ihn später an Charles II., der ihn natürlich dankend annahm. Auch war Charles II. Bei der Gestaltung der Kronjuwelen involviert. Einiges davon war sehr im alten traditionellen Stil gestaltet. Aber es gab immer so ein paar Stücke, wie zum Beispiel einer der großen Teller, der als Teller des letzten Abendmahls bekannt ist. Er trägt ein Stück seines eigenen Stils. Darauf sind King Charles Cavaliers, ein Schachbrettboden und ein Kronleuchter zu sehen, der beim letzten Abendmahl offensichtlich nicht existierte. In gewisser Weise war er also eher ein Verfechter der Tradition, besonders bei den Kronjuwelen, denke ich, da sie die besonderen Symbole des Christentums und die Rolle der Kirche haben mussten. Ich nehme an, es half ihm quasi in die Vergangenheit zurückzugreifen, um zu zeigen, dass er tatsächlich dorthin gehörte. Und dann gibt es da noch zwei Hauptzepter. Das eine Zepter ist ein Symbol für Königtum und Autorität. Es hat eine Taube mit offenen Flügeln oben auf der Spitze. Die offenen Flügel sind ein Symbol des Monarchen und seiner Macht. Und dann gibt es da noch dieses eine Zepter mit dem ultimativen Bling. Dieses Zepter trägt den Cullinan-Diamanten, den größten geschliffenen Diamanten der Welt, den 530-Karat-Stern von Afrika. Als der Cullinan-Diamant später gefunden wurde und Teil der Kronjuwelen wurde, wurde extra dieses Zepter für ihn angepasst. Sicher werden sich jetzt einige fragen, Und wozu dienen diese Kronjuwelen? Sind sie jetzt nur für die Krönung da? Viele der Kronjuwelen dienen lediglich zu Krönungszwecken. Einige wurden offensichtlich seit der Krönung der Queen nicht mehr verwendet. Einige andere Stücke werden allerdings regelmäßiger verwendet. So wird die Imperial State Crown jedes Jahr zur Parlamentseröffnung getragen. Manche Kronjuwelen werden ausgestellt und getragen, wenn die Queen das Mondi Money überreicht. Und dann wäre da noch das königliche Taufbecken, das für Taufen der königlichen Familie verwendet wurde. So wäre es womöglich zuletzt offiziell für Archie verwendet worden, Harry und Megans Sohn. Wie ihr also seht, gibt es sehr, sehr viel Bling. Doch ist das alles solides Gold? Nein. Das Einzige, was wirklich aus massivem Gold ist, ist die St. Edward's Crown, die aus massivem 22 Karat Gold besteht. Alles andere ist vergoldetes Silber. Massives Silber, das mit Gold überzogen wurde. Da Gold als Metall im Allgemeinen ziemlich schwach ist, wird normalerweise eine viel solidere Basis verwendet und diese dann mit Gold überzogen, damit es dadurch stärker wird und sie natürlich auch länger hält. Was wiederum auch mehr Sinn macht, weil es auch schon den einen oder anderen Unfall gegeben hat. Da gäbe es zum Beispiel das Krönungsbankett von James II. Im Jahr 1685, bei dem das Souverän-Zepter, das Zepter mit dem Kreuz obendrauf, schwer beschädigt wurde. Es ist bei den Feierlichkeiten unbemerkt vom Tisch gerollt und später wurden in der Westminster Hall zwei juwelenbesetzte Stücke auf dem Boden gefunden. Queen Victorias Imperial State Crown wurde von dem älteren Herzog von Argyll zur Eröffnung des Parlaments getragen. Er trug sie auf einem Kissen und ließ die Krone fallen. Sie landete auf dem Boden und wurde dabei zerdrückt und zerquetscht. Queen Victoria schrieb später darüber, dass es wie ein englischer Pudding aussah, der eingefallen ist. Man sieht also, wie schwierig es ist, wenn man weiß, was man für ein wertvolles Stück auf dem Kissen vor sich trägt. Und es war auch, ich glaube, wegen der Krönung von George V., wo die Imperial Crown verkehrt rum aufgesetzt wurde. Leider darf man keine Fotos von den Kronjuwelen machen, sonst hätte ich euch gerne meine Lieblingsstücke gezeigt. Aber wenn ihr den Juwelentower besucht und euch die Krone etwas genauer anschaut und euer Augenmerk auf das Kreuz legt, dann seht ihr einen grünen Stein oben auf dem Kreuz und einen roten Stein. Und dann wisst ihr, dass es die Vorderseite ist. Als kleine Hilfestellung verwendeten sie bei der Krönung von George V. ein Stück Schnur, die vorne angebracht war. Die Schnur ging jedoch vor der Krönung verloren und so wurde die Krone für George V. verkehrt rum angelegt. Da kann man nur sagen, upsie. Aber man muss auch sagen, dass die Kronen wirklich schwer zu tragen sind, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist, sie jeden Tag zu tragen. Und die Kronen sind enorm schwer mit all diesen Juwelen und Silber und Gold. Und dann sind sie natürlich auch noch richtig groß. Das Kronengewicht beträgt 2,2 Kilo oder 5 Pfund, was schon ziemlich schwer ist. Deshalb werden die Kronen auch immer nur so für 15 bis 20 Minuten jeweils getragen. Die Imperial State Crown hingegen wiegt dafür viel, viel weniger, weil sie nicht aus massivem Gold besteht. Zum Glück muss die Queen jetzt nicht mehr so leiden, wenn sie sie trägt. Mittlerweile wurde die Krone so gestaltet, dass sie nun viel, viel angenehmer beim Tragen ist. Und bei dem Gewicht muss man natürlich auch ein paar Übungen machen, bevor man sein Debüt vor der Öffentlichkeit gibt. Wer The Crown auf Netflix gesehen hat, erinnert sich bestimmt noch an die erste Staffel, wo Queen Elizabeth das Tragen der Krone geübt und Dinge anprobiert hat. Das ist eines der wenigen Dinge von The Crown, die tatsächlich wahr sind. Denn das hat Queen Elizabeth tatsächlich vor ihrem ersten großen Tag getan. Und die Imperial State Crown hat so viele Diamanten drauf, sie ist einfach absolut mit Glanz und Bling bedeckt. Und sie trägt auch noch den Cullinan 2 Diamanten, der ganze 317 Karat hat. Es gibt also definitiv sehr viel Bling. Aber eine meiner Favoriten aller Zeiten ist die kleine Diamantkrone, die Königin Victoria hatte, weil sie so grazil und klein ist. Und Queen Victoria tat etwas sehr Cleveres, wie ich finde. Wie wir wissen, war sie Mutter von 9 Kindern, wurde zur damaligen Zeit Witwe, war natürlich Königin von England und bekleidete noch viele weitere verschiedene Rollen, die sie alle gleichzeitig bestreiten musste. Und gerade deshalb war es natürlich klar, dass die Krone ihr es nicht erlauben würde, nur Trauerkleidung zu tragen. Also ließ sie sich etwas einfallen und gestaltete diese Krone, die ihr es ermöglichte, ihre Pflicht auszuüben und gleichzeitig auch Witwe sein zu können. Was ich ebenso klasse finde, ist, dass als sie starb, die Krone, die aus ihren eigenen Juwelen bestand, sie ihrem Land spendete. Dadurch wurde die Krone Teil der Kronjuwelen, weil ihre Spende ein Geschenk an die Nation war. Hierzu vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Für das Design ihrer Krone nahm sich Königin Victoria die natürliche Krone von Königin Charlotte als eine Art Vorlage für die Kreation her. Somit geht es auch wieder auf die Familie von Königin Charlotte zurück. Es ist schön, etwas so Zartes zu haben, denn wenn wir natürlich an Königin Victoria denken, dann hat man eher diese etwas rundlichere Frau in Schwarz im Gedächtnis. Was daran liegt, dass sie so früh mit 42 Jahren verwitwet ist, was absolut kein Alter ist. Und dadurch zeigte sie ihre weibliche Seite, die man nicht so oft sah, vor allem auch, weil sie halt Witwe war. Und für diejenigen, die die Kronjuwelen noch nie oder schon länger nicht mehr gesehen haben, ist es jetzt mittlerweile eine Ausstellung geworden. Es sind nicht nur Glasbehälter mit all den Kronjuwelen aufgestellt, man begibt sich jetzt auf eine Reise, die die Bedeutung der Juwelen, die Geschichte, das Erbe und über die Krönung selbst erklärt. Man kann also viel lernen, wenn man die Kronjuwelen besucht. Dies gibt einen etwas mehr Überblick über die Monarchie als Ganzes und die Rolle, die die Krönung spielt und wie sie aufgebaut ist. Und es geht um die Geheimnisse, wie sie während der Krönung angeordnet werden, um die Art der Schritte, die man durchlaufen würde. Und ich denke, es gibt vielen Besuchern ein bisschen mehr Einblick, anstatt einfach zu sagen, oh, da ist eine Krone oder da ist ein Löffel. Und einen Vorteil hat der Besuch noch, die Farben. Durch die ganz spezielle Beleuchtung der Kronjuwelen kommen ihre satten Farben so richtig zur Geltung. Der Bling-Bling-Effekt. Da können die Farben der Kronjuwelen, wenn sie im normalen Tageslicht getragen werden, wirklich nicht mithalten. Falls ihr jemals die Königin mit der Krone im Parlament gesehen habt, dann sieht die Krone zwar noch immer beeindruckend aus, aber die Farben werden ihr einfach nicht gerecht. Bei so viel Gold, Silber und natürlich hochkarätigen Diamanten dürften Diebe doch eigentlich nicht weit sein, oder? Tatsächlich gab es da jemanden, der heute als der Mann, der die Kronjuwelenstahl bekannt ist. Sein Name ist Colonel Blood und er hat mit ein paar anderen Männern 1671 versucht, einige der Kronjuwelen zu stehlen. Dies passierte zur Regierungszeit von Charles II. Und Blood ist es auch ziemlich gut gelungen. Er stieg in den Tower ein, schlug einer Wache mit einer Stange oder einer anderen Art von Waffe über den Kopf und stahl die Kronjuwelen. Er schaffte es bis zum Ausgang des Tower of Londons, bevor er dann tatsächlich erwischt wurde. Aber das Beste daran, dies hatte keine Folgen für ihn, denn er wurde begnadigt. Er weigerte sich schlichtweg mit jemandem außer mit Charles II. Zu sprechen. Darauf ließ sich Charles II. Ein und ließ ihn im Anschluss mit einer Rente, Ländereien, einem Lamm und seinem Leben davonkommen. Bis heute ist nicht wirklich bekannt, was Blood Charles II. Sagte. Aber es muss Charles II. So imponiert haben, dass er ihn gehen ließ. Ein Neuzugang seit 2020 ist die Investiturkrone seiner königlichen Hoheit des Prinzen von Wales, die seitdem zum ersten Mal im Jewel-Haus ausgestellt ist. Nun ist die Krone Teil der königlichen Sammlung und hat sich zu den anderen Kronen der anderen beiden Prince of Wales für die Investitur als Prince of Wales im Carnarvon Castle im Jahr 1969 angeschlossen. Die zeitgenössische Krone von Pünschals wurde vom Architekten und Goldschmied Louis Osmond entworfen. Und ich finde, sie ist ziemlich stilvoll. Sie besteht aus Gold und Platin und ist mit Diamanten und Smaragden, dem violetten Samt und dem glänzenden Umhang des Anwesens besetzt. Also auch im Tower of London gibt es hin und wieder mal etwas Neues zu begutachten. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ein paar neue Dinge erfahren. Wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder sogar selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website seeyouin.london und schicke mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter @seeyouinldn. Folgt mir gern, abonniert diesen Podcast und hinterlasst mir auch gerne ein Like. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!